Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja, was eigentlich? Was sind die Dinge, die man auf der 9 Monate dauernden Reise bis zur Geburt eigentlich braucht? Und was kommt in den Koffer rein? In dieser Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite, wollen wir die Tasche gemeinsam packen. Ich bin Sabine Lerche und freue mich, dass Sie zuhören.
Den Koffer, wenn die Menschen zu uns kommen, erstmal wieder auspacken, um zu schauen, okay, was brauche ich denn von dem, was ich da alles schon reingepackt habe, überhaupt? Das ist nämlich ganz, ganz viel Ballast.
Wir wollen natürlich ganz am Anfang der Schwangerschaft starten und uns dann bis zum Geburtstermin vorarbeiten, also wenn dann wirklich eine Tasche gepackt wird, die mit ins Krankenhaus muss. Und dafür sind bei mir heute 3 Gesprächsgäste. Aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus der Augustinerinnen, Chefarzt Professor Dr. Jan Schmolling und Hebamme Anna Grabeck.
Hallo, wir grüßen Sie.
Und dann habe ich noch einen dritten Gast, Heidi Bernhardt. Sie ist Vorstand des Vereins Elternschule Neue Kölner und dort werden verschiedene Kurse und Beratungen vor und nach der Geburt angeboten.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Fangen wir doch einfach am Anfang an. Also quasi, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, was muss ich mir da vorstellen? Wo geht's los? Was ist das Erste, was jetzt wichtig ist?
Ja, in der Regel ist man ja nicht ganz unvorbereitet darauf, dass eine Schwangerschaft eintritt. Das heißt, viele Dinge beginnen ja schon vorher. Stichwort Ernährung oder auch Ernährungsergänzungsmittel gibt es einige Dinge, an die man denken muss. Dazu gehört zum Beispiel die Folsäure, die man eben zusätzlich supplementieren soll, sodass dann in diesen Fällen eben eigentlich schon mit dem Schwangerschaftstest die erste Vorbereitungsphase auch schon ein bisschen angelaufen ist. Und dann ist es im Prinzip in der Regel so, dass man diesen Schwangerschaftstest eigentlich dann auch bestätigen lässt. Also dass man dann, wenn alles normal weiterläuft und die Regelblutung weiter ausbleibt, dass man in der Regel eine Ultraschalluntersuchung durchführen lässt bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt, um zu gucken, ist die Schwangerschaft intakt. Da gibt es ein paar Sachen, auf die man dann auch noch genauer achten muss. Ist nur ein Kind, sind es mehrere Kinder, ist die Lokalisation richtig? Und dann steigt man so langsam in das Thema Schwangerschaft, in das Thema Vorsorge und dann auf lange Sicht natürlich auch irgendwann in das Thema Geburtsvorbereitung und Geburt ein.
Ich kann mir vorstellen, gerade am Anfang ist man sehr aufgeregt, sehr überwältigt und man ist vielleicht auch ein bisschen überfordert, wenn es auch die erste Schwangerschaft ist und man erstmal anfängt, andere Menschen zu fragen, verschiedene Beratungsstellen googelt, vielleicht auch Informationen googelt. Haben Sie da vielleicht einen Tipp, wie man sich gut orientieren kann, gerade wenn am Anfang alles neu und viel und überwältigend ist?
Ja, was Herr Professor Schmolling gesagt hat, ist natürlich alles ganz wichtig. Und wenn man dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat, geht mein erster Gedanke natürlich eigentlich dahin, dass man sich dann auch eine Hebamme für die Betreuung in der Schwangerschaft nach der Geburt, auch vielleicht für die Geburt, sucht. Und weil den Gynäkologen hat man ja meistens und die Hebamme eben nicht. Und da ist es immer wichtig, dass man sich entweder mal im Freundeskreis, im Familienkreis umhört, ne, wen hat man da irgendwie schon so kennengelernt, was sind da Empfehlungen. Man kann sich seine Hebamme aber auch suchen, zum Beispiel über den Verband der Krankenkasse. Dort gibt es eine Website, wo man seine Postleitzahl einfach eingibt und dann schaut, wer arbeitet denn in meiner Nähe. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über die Elternschule sich dort zu melden oder beim Hebammenverband. Mittlerweile durch die sinkenden Geburtenrate hoffen wir eigentlich, dass jeder eine Hebamme dann auch für die Begleitung findet.
Kommen denn zu Ihnen, Frau Bernhardt, viele Frauen, die ja einfach auf der Suche sind und noch gar nicht so richtig wissen, was macht die Hebamme, brauche ich eine Hebamme, wie geht's weiter?
Also ich denke, dass wir schon ein Ansprechpartner zu einem etwas späteren Zeitpunkt sind. Aber wenn ich mir nochmal so die Gedanken darüber mache, was passiert in dem Moment, wo mein Schwangerschaftstest positiv ist, fängt ja die Auseinandersetzung auf der ganzen Ebene statt. Und was Professor Schmolling beschrieben hat, das ist natürlich aus medizinischer Sicht ganz wichtig und vermittelt den Frauen eine große Sicherheit, ob die Schwangerschaft intakt ist, ob alles so ist, wie es sein soll. Und ich denke aber, dass die Auseinandersetzung auch auf der psychischen Ebene ganz, ganz riesig ist, auch in der Partnerschaft, und dass die Verunsicherung dann an vielen Stellen sehr früh auch beginnt. Also die Information läuft ja nicht nur über Experten und Expertinnen, sondern auch ganz viel über Social Media, über die Familie, über das soziale Umfeld. Und da würde ich fast auf Ihre Frage antworten wollen, den Koffer, wenn die Menschen zu uns kommen, erstmal wieder auspacken, um zu schauen, okay, was brauche ich denn von dem, was ich da alles schon reingepackt habe, überhaupt? Das ist nämlich ganz, ganz viel Ballast, von dem man eine ganze Menge auch zunächst mal abladen kann.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Also vielleicht denkt sich jetzt auch eine Hörerin, ja, ich habe doch schon eine ganze To-Do-Liste, kann ich schon wieder was streichen?
Also die To-Do-Liste oder auch der Geburtsplan, worum es dann zu einem späteren Zeitpunkt geht, da müssen wir immer so ein bisschen drüber schmunzeln, weil jeder Geburtshelfer, jede Geburtshelferin weiß, dass wenn es etwas nicht Planbares gibt, dann ist es Geburt. Und ich glaube aber, dass das auch das ist, was die Frauen so verunsichert oder die Eltern, weil sie erfahren oder damit rechnen, dass das ein Ereignis ist, wo sie vielleicht keine Kontrolle haben. Und das ist ja ein großes Sicherheitsbedürfnis, dass man die Dinge, sein Leben auch ein Stück weit kontrollieren kann, damit man die Sicherheit hat. Und das ist von daher, wenn Sie sich das Angebot in der Elternschule angucken, das ist so breit gefächert und möchte halt genau an diesen Punkten ansetzen. Was kann die Sicherheit verbessern und an welcher Stelle sollte man vielleicht das ein oder andere doch ablegen? Also ganz konkret jetzt die ganzen Risikofaktoren, die möglicherweise auch im Mutterpass dokumentiert sind, wo man auch sagen muss, okay, eigentlich ist es fast unmöglich, bei dieser Sammlung von Risikofaktoren ohne Risiko durch die Schwangerschaft zu kommen und vielleicht auch da nochmal so ein bisschen abzustreichen und zu checken, was trifft denn überhaupt auf mich, auf uns zu und was hat nichts mit uns zu tun.
Wir waren gerade schon bei Risikofaktoren. Da denkt man vielleicht auch noch mal an die Vorsorgeuntersuchungen. Vielleicht räumen wir noch mal kurz auf zwei Begriffe. Es gibt die Geburtsvorbereitung und die Schwangerenvorsorge. Was ist was und was ist wann wichtig?
Ja, also die Schwangerenvorsorge und die Geburtsvorbereitung, die überlappen sich natürlich so ein bisschen, aber die Schwangerenvorsorge setzt natürlich rein zeitlich gesehen ein, im Prinzip, ja, so wie ich sagte, fast schon mit dem Beginn der Schwangerschaft oder schon vorher, ne, weil Schwangerenvorsorge auch bedeutet Beratung vorher, was muss ich in Bezug auf Ernährung und auf Verhalten, worauf muss ich mich vorher ein bisschen einstellen. Und dann dient die Schwangerenvorsorge natürlich dazu, eine Schwangerschaft sicher zu begleiten. Und ja, dazu gehört auch, Risikofaktoren zu identifizieren, um die Risiken, die im Rahmen der Schwangerschaft und der Geburt auftreten können, zu minimieren. Aber es ist ganz wichtig, und da stimme ich auch mit Frau Bernhardt überein, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, dabei Ängste zu nehmen. Das heißt, die große Kunst ist, Frauen so zu begleiten, dass sie Ängste vor Kontrollverlust, vor vielen Dingen, die passieren können, dass man die wegnimmt, ohne dabei einen Blick zu haben für die Dinge, die passieren können. Und die Schwangerenvorsorge dient im Prinzip dazu, über die Schwangerschaft zu begleiten und dafür zu sorgen, dass diese Schwangerschaft sicher verläuft. Auch dafür zu sorgen, Risikofaktoren zu identifizieren, die für die Schwangerschaft und für die Geburt von Bedeutung sind. Aber das ist das Kapitel Schwangerenvorsorge, was eben von Ärztinnen und Ärzten und auch von Hebammen gemeinsam geleistet wird. Und das Kapitel Geburtsvorbereitung ist ja ein Thema, was natürlich auch in den ärztlichen Gesprächen gestreift wird. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, die die Hebammen sich zu eigen gemacht haben. Deswegen glaube ich, können die auch am besten sagen, was da wirklich so das Wichtigste ist.
Genau, in der Geburtsvorbereitung ist es ja auch so, dass die, ja, sag ich mal, die normale Vorsorge, die oftmals bei den Gynäkologinnen stattfindet, natürlich einfach zeitlich auch begrenzt ist. Und es ist toll, wenn man eine Hebamme auch schon in der Schwangerenbegleitung gefunden hat, die dann auch wirklich als, sag ich mal, Nummer eins Ansprechpartnerin fungiert, ne? Weil, wie Heidi sagt, es ist so viel auf Social Media, man hört so viel und man hört ja auch leider dann oftmals, sage ich mal, so die Horror-Stories, von denen man sich vielleicht eher ein bisschen distanzieren sollte in dieser sensiblen Phase. Und das Tolle ist ja, wir Hebammen haben einfach ein bisschen mehr Zeit, um dann zum Beispiel auch eine Vorsorge mit Geburtsvorbereitung zu koppeln, um dann Fragen beantworten zu können. Wie kann es denn eventuell ablaufen? Wie sieht eine physiologische Geburt in all ihren Facetten aus? Und was gibt es vielleicht auch für Komplikationen? die natürlich hoffentlich nicht auf einen zukommen, die es aber nicht auszusparen gibt. Und dass man sich sozusagen auch ein bisschen auf der Wissensebene auf Geburt vorbereitet, um zu wissen, das möchte ich natürlich alles nicht, aber ich habe das irgendwo im Hinterkopf schon mal gehört. Und wenn ich doch in die Situation komme, bin ich durch mein Wissen einfach mächtiger sozusagen, ne? Und werde nicht komplett überrannt von Situationen, die es nun mal leider halt auch gibt.
Also ich hatte heute Morgen noch ein Zitat von Odon gelesen. Sinngemäß geht es darum, dass Geburt letztlich ein physiologischer Prozess ist, den man auch geschehen lassen muss, ja, oder dass das so die Fähigkeit ist, dass Geburt geschehen darf, ja. Und ich finde, also die Schwangerenvorsorge und die Geburtsvorbereitung greifen an der Stelle zusammen, wo es darum geht, okay, was kann die Frau denn selbst dazu beitragen, dass sie gut durch die Geburt kommt, weil das ist ja auch ihr Ziel, das ist auch unser Ziel und ich denke, das ist unser aller Ziel, das muss schon mal klar sein. Und was braucht sie an Setting, damit sie sich in einer Atmosphäre befindet, in der sie sich sicher fühlt, gut aufgehoben fühlt und auch genügend Vertrauen in die Menschen um sich herum hat. Und das ist an der Stelle einfach so ganz wichtig, dass man so diesen Schulterschluss findet.
Bevor wir über konkrete Angebote in der Geburtsvorbereitung sprechen, möchte ich gerne eine kurze Pause machen und ja, Ihre Kreativität so ein bisschen fragen. Ich habe drei Wörter dabei und bitte Sie, einen Zusammenhang zwischen der Geburtsvorbereitung und eben jeden von diesen Wörtern herzustellen. Sie können das gemeinsam machen, Sie können es auch in Konkurrenz machen oder wer schneller ist, wie Sie möchten. Das erste Wort ist der Urlaub.
Ja, also auf den Urlaub bereitet man sich vor und will was Schönes erleben. Und gerade wenn man was Schönes erleben will, dann muss man sich damit auch inhaltlich, gedanklich auseinandersetzen. Und so ähnlich ist es mit der Geburt auch. Die Geburt ist nicht immer unbedingt ein schönes Ereignis, aber ein besonderes Ereignis, was mit vielen Emotionen verbunden ist. Und wenn man sich vorbereitet, dann kann man dazu sehr wesentlich beitragen, dass es eben ein gutes und auch ein als sehr positiv empfundenes Ereignis wird.
Mein Gedanke dazu ist auch so ein bisschen, dass ein richtiger Urlaub auch Teil einer Geburtsvorbereitung sein kann, weil da sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt dieser positive Schwangerschaftstest, den man vielleicht immer haben wollte, weil man irgendwie vielleicht auch schon eine lange Kinderwunschgeschichte hinter sich hat, kann es ja trotzdem sein, dass man dann diesen zweiten Streifen sieht und auf einmal denkt, oh mein Gott, so jetzt ist es wirklich so. Und dann darf man auch erstmal erschrocken sein und sich vielleicht gar nicht mal so doll freuen, wie man sich das immer ausgemalt hat. Weil es schon auch natürlich ein Abschied ist, vor allem beim ersten Kind vielleicht von einer Zweierbeziehung, ne, die auf einmal zu einer Dreierbeziehung wächst. Und so ein Urlaub in der Schwangerschaft, vielleicht nochmal alleine mit der Partnerin, mit dem Partner, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um vielleicht das so zur Zeit nochmal zu zelebrieren.
Also von daher ist es so ein Kurzurlaub nochmal, bevor man auswandert.
Ja. Genau, bevor es ins Abenteuer losgeht.
Okay, nächstes Wort hat vielleicht auch was mit Abenteuer zu tun. Wasser, vielleicht aber auch nicht.
Fällt mir jetzt direkt.
Wasser, Fruchtwasser, Fruchtwasser könnte es sein.
Oder auch Schwimmen als Supersport in der Schwangerschaft. Auch ja, sehr gute Geburtsvorbereitung.
Ja, und klar, das Wasser spielt ja auch eine große Rolle unter der Geburt. Ne? Wir kennen das Entspannungsbad, ne? Wärme, warmes Wasser, was ja unheimlich gut tut. Und auch die Wassergeburt natürlich, also wo sich beides verbindet.
Also Wasser ist was Gutes.
Ja, ja, okay. Auf jeden Fall.
Und die Sonnenblume noch?
Ja, die Sonnenblume strahlt wie die Gesichter von glücklichen Eltern nach der Geburt. Ne? Also das sind ja die Empfindungen, die wir teilen können und die uns natürlich auch immer wieder mitnehmen und uns viel Freude machen.
Dann schauen wir, wie wir auch zu so einer Sonnenblumengeburt hinkommen. Sie haben zwischendurch schon immer wieder die Ernährung angesprochen, Herr Schmolling. Gibt es da so Abschnitte während der 9 Monate, wo man vielleicht unterschiedlich auf seine Ernährung achten sollte, irgendwas irgendwann weglassen sollte, irgendwas vielleicht vermehrt essen sollte? Wie ist das?
Naja, also es gibt, da sagte ich eingangs, gewisse Nahrungsergänzungsmittel, die man ergänzt, die man supplementieren sollte, um Risiken zu vermeiden, den offenen Rücken durch die Folsäure. Man sollte auf die Schilddrüse achten und eine ausreichende Jodsubstitution vornehmen. Es gibt gewisse Dinge, die man nicht zu sich nehmen sollte. Das wissen die allermeisten, ne? Dass man auf Alkohol verzichten sollte in der Schwangerschaft. Also das sind so die wichtigsten Dinge und die ziehen sich so ein bisschen durch die Schwangerschaft natürlich durch. Das Thema Ernährung spielt natürlich in der Geburtsvorbereitung auch eine gewisse Rolle, weil die Beeinflussung des Geburtsvorgangs eben über Ernährung auch so ein bisschen Thema sein kann.
Ja, also was ja so derzeit auch sehr durch die Presse geht, sind dann so verschiedene Maßnahmen, die man vorsorglich oder geburtsvorbereitend auch in Erwägung ziehen soll. Also wie zum Beispiel die Luven-Diät oder die Dattel-Diät, die auf den ersten Blick ja sehr kontrovers sind und letztlich ja auch von der Datenlage nicht so wirklich belastbar. Aber das ist halt ganz vieles in der Geburtsvorbereitung oder auch in der Geburtshilfe, dass vieles so auf der emotionalen Ebene auch stattfindet. Aber die Idee dahinter und möglicherweise ist das, was auch da funktioniert, dass man Rezeptoren frei macht, sodass Wehenhormone gut ansetzen können und Geburt dann auch gut in Gang kommen kann und andererseits aber auch bestimmte Fettsäuren, also insbesondere, also eigentlich bei der Datteldiät ganz besonders, zugeführt werden, gegessen werden über die Datteln, die auch das ganze Gewebe geschmeidig machen sollen und von daher eine gute Bedingung schaffen. Dann gibt es ja auch dann gerade, was so den Schwangerschaftsdiabetes oder die Glukose-Geschichte angeht, immer wieder den Hinweis, doch darauf zu achten, möglichst wenig einfache Kohlenhydrate zu essen. Und ich glaube, dass das alles in allem letztlich bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung schon sehr, sehr toll ist, das zu tun. Ja? Also wenn man jetzt so viele Maßnahmen ergreifen kann, um die Situation positiv zu unterstützen, dann ist das so eine Sache. Aber ich erlebe dann auch die Frauen, die erzählen, oh Mann, ey, jetzt esse ich seit 3 Wochen jeden Tag 75 Gramm Datteln, ich kann sie nicht mehr sehen und ich weiß schon gar nicht, wo ich sie noch untermischen soll. Ne?
Ja, oder auch dann so, ne, man hat die ganze Schwangerschaft dann diese Datteln verputzt, mal mehr, mal weniger und hat vielleicht auch noch super toll eine Dammmassage gemacht und sich bestens vorbereitet und dann hat man trotzdem vielleicht eine größere Geburtsverletzung oder nicht diese Geburt, die man sich so ausgemalt hat. Das sind ja alles Angebote und Möglichkeiten und ja, so Dinge, die die Frauen sich einfach auch so ein bisschen aussuchen können, was tut mir denn gut, wenn ich jetzt eh gerne Datteln esse, dann ist das natürlich eine super Idee, aber sich die jetzt, sag ich mal, reinzuzwängen und dann nachher bringt es doch nichts. Ne? Also das kann einfach ja jeder so ein bisschen für sich schauen, was man gerne
das,
mag.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, das sagten beide schon. Man muss einfach auch darauf achten, dass das, was man tut, dass einem das gut tut. Und die Datenlage ist oft bei diesen ganzen Dingen, die ist nicht sehr klar. Und insofern sollte man sich auf keinen Fall quälen. Und ich fand auch wirklich gut, was Heidi gesagt hat. Ja, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, dann gibt es ganz wenig Dinge, die man wirklich zusätzlich zu sich nehmen braucht. Dann ist man grundsätzlich eigentlich schon immer mal gut vorbereitet.
Ich wollte noch kurz ergänzen, Luven-Diät haben Sie angesprochen. Es geht dabei darum, Nahrungsmittel aufzunehmen, die einen niedrigen glykämischen Index haben, also mit wenig Zucker, damit der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Beim Wort Diät, müssen dann Schwangere auf ihr Gewicht achten oder vielleicht auch auf den Zucker oder vielleicht einfach, was Sie gerade gesagt haben, Herr Schmolling, das, was Ihnen gut tut, worauf Sie auch Appetit haben und wenn es nun nicht die Datteln sind, dann die halt nicht?
Ja, ich glaube schon, dass es ja so ist, dass viele natürlich per se darauf achten, dass sie sich gesund und ausgewogen ernähren und auch ein bisschen gucken müssen, dass sie ein stabiles Gewicht, auch durch ausreichend Sport und eine gute Ernährung, dass sie das halten. Und natürlich werden diese Regularien in der Schwangerschaft ein bisschen außer Kraft gesetzt. Und da gibt es ja auch viele, die sich unheimlich freuen und dann gleich denken, sie müssten für 2 essen. Und dann kommt es natürlich zum Teil auch eher mal zu einer unkontrollierten Gewichtszunahme unter der Schwangerschaft. Und das ist schon etwas, worauf man vielleicht ein klein bisschen achten sollte. Im Grunde genommen gilt, dass man das, was einem sonst gut tut, bis auf die paar kleinen Tipps, ne, die wir schon angesprochen haben, eigentlich auch in der Schwangerschaft gut ist. Und dann kommt man auch in Bezug auf die Gewichtszunahme in der Regel ganz gut zurecht. Und dann muss man auch nach der Geburt nicht besonders hart arbeiten, um dahin zurückzukommen, wo man vor der Schwangerschaft war.
Wobei man manchmal ja auch den Eindruck hat, dass sehr schlanke Frauen tendenziell schon mal eher etwas mehr zunehmen, so als müssten erstmal auch so ein paar Reserven noch aufgebaut werden. Ne? Oder was ja dann die Waage auch nach oben treibt, ist in den letzten Wochen die Wassereinlagerung, mit der viele Frauen zu tun haben, was aber isoliert ja an sich überhaupt kein Problem ist. Also häufig hat man ja so den Eindruck, wenn man die Frauen dann im Kreißsaal 2 Stunden nach der Geburt sieht, plötzlich ist das Wasser weg, die Menschen sehen ganz anders aus.
Manchmal, ja.
Und dann wird die ganze Flüssigkeit halt vom Gewebe direkt in die Gefäße gezogen und stabilisieren halt den Kreislauf. Wunderbar. Ja,
das ist auf jeden Fall wunderbar. Also, Und das sehen wir natürlich auch. Diese Aspekte spielen auch eine total große Rolle. Ja, und deswegen auch da gilt eigentlich gut beraten. Also wir erleben ja, dass wahnsinnig viel Nahrungsergänzungsmittel konsumiert werden. Das ist auch ein irrer Markt. Und ich sage eigentlich immer, wenn Sie sich ausgewogen ernähren und auf die Sachen achten, sind Sie gut versorgt. Wenn Sie was zusätzlich machen wollen, das ist nie verkehrt, aber das muss nicht sein.
Und da lohnt sich vielleicht auch vorher ein Blutbild zu machen durch Gyn oder Hebamme, ne? Dass man da auch überhaupt mal schaut, gibt es da überhaupt Mängel oder ist das wirklich jetzt einfach ein bisschen Werbung auch?
Okay, gehen wir mal ganz konkret zu den Geburtsvorbereitungskursen. Da findet man ja auch jede Menge vom Schwangerschafts-Yoga. Vorhin haben Sie schon gesagt, so Wassergymnastik, Wassersport wird ganz oft beschrieben oder gerne angenommen. Was sind denn so die Kurse, wo Sie sagen, da sollte eigentlich jede Schwangere vorbeischauen? Die sind super wichtig und andere, die sind eher so optional, was einem gut tut.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine vollkommen individuelle Entscheidung. Es gibt kein, das sollte man unbedingt. Also machen wir uns nichts vor, die Kinder kommen auch ohne Geburtsvorbereitung. Also es ist einfach letztlich ein natürlicher Prozess. Aber wenn es darum geht, einfach auch nochmal an der Stelle so sein Mindset zu verbessern oder zu gucken, wie kann ich was ein bisschen für meine körperliche Kondition tun, dann sind das ja sehr individuelle Aspekte. Und was die Geburtsvorbereitung angeht, also auch da ist die, würde sagen, so die Affinität sehr unterschiedlich. Die eine Frau, die bereitet sich sehr gerne mit Hypnose vor oder mit reinen Entspannungstechniken und Tools, ja. Und die anderen, die sagt, ach nee, das brauche ich nicht. Ich muss ein bisschen Power haben, damit ich danach meine Kondition noch einigermaßen noch behalte. Oder es ist mir ein Anliegen, schnell wieder anschließend Sport machen zu können. Das ist ja alles legitim, ja. Was aber so grundsätzlich eigentlich in der Geburtsvorbereitung passiert, und das ist so das, was wir auch als primäre Geburtsvorbereitung meinetwegen benennen, ist ein Hebammenkurs, der dann halt auch so diesen ganzen Prozess der Geburt mit der Elternschaft betrachtet und zum einen die Vorbereitung auf die Geburt als Ereignis, aber dann auch auf die Elternschaft guckt. Und da gibt es unterschiedliche Vorlieben. Möchte ich das alleine als Schwangere machen? Möchte ich das mit meinem Partner, meiner Partnerin tun? Möchte ich lieber zum Teil am Wochenende oder über mehrere Wochen? Oder bekomme ich das zweite Kind oder weiß ich von vornherein, dass ich eher einen Kaiserschnitt haben will? Also das alles sind ja sehr individuelle Fragestellungen, wonach man dann natürlich, wenn ein großes, ein großes Angebot vorhalten kann, so wie wir, sehr individuell auch einzelne Kurse gestalten kann. Ne?
Ist es schon sinnvoll, sich auch über die Aufgaben als Mama dann zu befassen? Also zum Beispiel über Stillen oder wie man das Kind trägt oder was man alles kaufen muss. Also quasi über die Geburt schon hinaus zu denken?
Finde ich schon.
Ja, finde ich auch nicht schlecht, weil ich glaube, das Wochenbett und so die Elternzeit oder so das erste Jahr mit Baby geht dann oft unter, weil man immer so ein bisschen bis zur Geburt denkt und alles bis zur Geburt und wie wird die Geburt und ja, eigentlich geht es ja dann danach erst so richtig rund. Und ich denke, auch da sehe ich tatsächlich uns GeburtshelferInnen halt in einer großen Rolle. Also die Gynis und wir Hebammen, ne, dass wir die Frauen da einfach gut begleiten. Ne? Wir Hebammen kommen Wochenbett nach Hause, jeden Tag zu der Frau, zu der Familie und schauen, wo stehen die gerade und was brauchen die. Und die größte Aufgabe liegt da ja eigentlich in der Begleitung und der Bestärkung, weil die allermeisten Frauen und Paare machen das ganz wunderbar und es ist eher so ein bisschen das Ding, die wieder so ein bisschen in ihre Intuition zurückzubringen, weil das schaffen die und auch die Geburt, das schaffen die Frauen und es ist eher dieser begleitende Aspekt und dann die Frauen und Eltern dabei zu sehen, in diese Rolle auch reinzuwachsen, das kann ja niemand mit einem positiven Schwangerschaftstest, dafür sind wir 40 Wochen schwanger und haben diese Vorbereitungszeit, ne? Und auch dann mit der Elternzeit, mit einer guten Begleitung kommen die Eltern da gut rein und ich finde, so viel müssen die selber dann gar nicht machen, sondern eher so ein bisschen mehr an sich glauben oft.
Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, also dass ja nicht nur aus der Mutter, also aus der Frau eine Mutter wird, sondern aus dem Mann oder aus der Partnerin wird ja auch der andere Elternpart. Und das, da bringt ja jeder auch seine Geschichte mit, ne? Und seine Tradition und die Ansichten, die die Eltern vielleicht so vermittelt haben oder in den Patchwork-Familien sind es dann noch mehr, die meinen, so macht man das mit einem Baby und da auch so das Selbstbewusstsein zu entwickeln und den eigenen Weg zu finden, das ist ja eine große Herausforderung. Mhm.
Ich würde an dieser Stelle gern mit dieser Folge hier abschließen. Es gibt nämlich noch eine zweite und in der wollen wir drüber sprechen, was man denn für Besonderheiten in, ja, die Besonderheit, schwanger zu sein, mitbringen kann. Also ob das Zwillinge sind oder ob man sich vielleicht auf einen Kaiserschnitt vorbereitet. Falls Sie aber Interesse haben, können Sie schon auch andere Folgen bei uns sehen. Wir haben zum Beispiel auch eine gemacht über Sport in der Schwangerschaft, die passt vielleicht gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Professor Dr. Jan Schmolling, dem Chefarzt, und Anna Grabeck, der Hebamme, beide aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und bei Heidi Bernhard, Vorstand der Elternschule Neue Kölner. Schön, dass Sie hier waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Mein Name ist Sabine Lerche und ich bedanke mich noch beim Kölner Krankenhaussender, der unterstützt die Podcast-Folgen.